Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir reden heute bei den Experten über die Macht der Körpersprache. Wir reden darüber, wie man nonverbale Signale, so nennt man es ja, wie man diese Signale verstehen kann und entschlüsseln kann. Wir alle kennen das, jemand sitzt uns gegenüber mit verschränkten Armen und wir denken, der ist verschlossen. Oder wir gucken jemandem in die Augen, sprechen mit jemandem, der blinzelt sehr, sehr oft und wir denken, ja, der ist nervös. Stimmt das eigentlich alles so? Oder wie können wir lernen, Körpersprache, Körpersignale besser zu verstehen und uns dementsprechend auch besser zu verhalten? Und das ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema, wenn man sich überlegt, dass wir mitten im Wahlkampf sind, dass wir ständig Politikerinnen und Politiker Gesichter sehen und aus diesen Gesichtern ja etwas lesen sollen, etwas lesen wollen. Auch darüber werden wir sprechen in dieser Sendung mit unserem Experten, mit Dirk Eilert. Er ist Mimik- und Körpersprachenexperte und heute bis 13 Uhr uns zugeschaltet. Guten Morgen, Dirk.
Guten Morgen, Hendrik.
Dirk, ich würde gerne anfangen gleich bei dem Thema Wahlkampf und Politiker, denn wir sehen so viele Politikerinnen und Politikergesichter im Moment. Was denken Sie denn als Körpersprache, als Mimikexperte, als Profi-Gesichterleser momentan, wenn Sie diese Porträts auf den Wahlplakaten sehen?
Also manche Porträts und manche Wahlplakate zaubern mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht. Bei anderen denke ich, oh, da wäre ein Anruf bei mir vorher ganz gut gewesen.
Warum?
Weil manche Inszenierungen nicht so wirklich gelungen sind. Ich glaube, manchmal fehlt das Feingefühl dafür, was Plakate letztendlich in uns auslösen. Und gerade die Mimiken, die die Politiker dann auf den Wahlplakaten machen, da sehe ich teils einfach nur ein soziales Lächeln, wo die Augen nicht mitlachen. Was dabei aber wichtig ist, wenn sich so eine Freude auch übertragen soll, dann brauche ich lachende Augen auf dem Plakat, damit die Freude beim Betrachter auf einer unbewussten Ebene auch ankommt.
Dirk, wir haben gerade schon aktueller Anlass über die Wahlkampfplakate gesprochen. Mhm. Und Sie haben bemängelt, dass Sie sofort sehen, dass da oft nicht mit den Augen gelacht wird, sondern nur mit dem Gesicht. Und das finden Sie wenig gelungen. Wir wollen da jetzt nicht auf einzelne Parteien oder so eingehen, aber mal ganz allgemein. Ich als Wähler sehe das ja jetzt im Dauerfeuer. Was passiert eigentlich mit mir, wenn ich diese Gesichter sehe? Habe ich da eine ganz bestimmte Reaktion drauf oder geht das vielleicht auch einfach vorbei?
Also der ganz, ganz wichtige Punkt ist, die meisten Wahlplakate nehmen wir natürlich völlig unbewusst wahr. Es gibt jetzt ganz wenig Menschen, die sich wirklich mal bewusst vor so ein Wahlplakat stellen, draufschauen, darüber nachdenken, was da jetzt abgebildet ist. Das heißt, die unbewusste Wahrnehmung steht hier im Vordergrund und hier wirkt jetzt vor allem, gerade wenn wir es im Augenwinkel wahrnehmen, eben das Nonverbale, die Körpersprache der Kandidaten, aber auch die Farben und Formen. Und diese Körpersprache, diese ganzen nonverbalen Signale, wozu auch die Farben und Formen gehören, werden in unserem Gehirn vor allem emotional verarbeitet im sogenannten limbischen System. Und spannend ist dabei jetzt nun, dass wir nur 100 Millisekunden, 100 Millisekunden brauchen, um uns unbewusst ein Urteil zu bilden. Und jetzt ist es eben so, dass das Emotionale im Zweifel immer das Rationale schlägt.
Also das bedeutet, ich sehe ein Wahlplakat und es löst durchaus was in mir aus und das in allerkürzester Zeit. Das heißt ja auch, dass natürlich sich die Politiker und Politiker sich Gedanken machen werden, auch Berater haben werden. Wie stelle ich mich da? Wie gucke ich? Wie halte ich meine Hände? Wie stehe ich? Lässt sich das, sage ich mal, inszenieren? Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz, dieses Wähl mich?
Also da braucht der Fotograf natürlich den Finger, am Klick in der richtigen Sekunde, im richtigen Augenblick, um genau das einzufangen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn wir über die ganzen Wochen diese Wahlplakate unbewusst immer wieder wahrnehmen. Und ich sag mal, da ist jetzt eine Kandidatin, ein Kandidat abgebildet, wo ich immer mal wieder Blickkontakt unbewusst habe, wo sich eine Freude transportiert oder ein Kompetenzgefühl sich einstellt. Das läuft alles unbewusst und wenn ich dann vor dem Wahlzettel stehe, dann hat das unbewusst natürlich einen Einfluss. Jetzt muss man aber dazu sagen, entscheidend ist hier natürlich die Frage, wer lässt sich überhaupt noch beeinflussen? Es gibt Menschen, die sind schon komplett entschieden, da wird so ein Wahlplakat auch keinen Unterschied machen. Da denkt man, Mensch, schade, nicht gelungen, wenn ich schon entschieden bin, aber ich mache mein Kreuz trotzdem da. Bei denen aber, die unentschlossen sind, und das sind ja laut aktuellen Umfragen immer noch so um die 25%. Da kann eben das wirklich auf einer unbewussten Ebene nachher einen Unterschied machen. Gerade wenn ich dann im Wahllokal stehe und spontan überlege, okay, Mensch, mache ich das jetzt wirklich? Und dann kann eben dieses unbewusste Gefühl nochmal den Kick geben.
Heike schreibt, ich hatte mal einen Freund, der recht stolz drauf war, gut lügen zu können. Spätestens bei diesem Bekenntnis hätte ich das Weite suchen sollen. Es brauchte aber noch eine Affäre, bis ich es kapiert hatte. Ihre Frage ist, woran sehen wir eine Lüge? Fehlender Augenkontakt, sagen einige, aber den hatte mein Ex regelrecht trainiert. Dirk Eilert, Mimik- und Körpersprachenexperte. Geht das wirklich? Können wir ja unseren Blick so trainieren, dass wir in die Augen schauen, voller Selbstbewusstsein lügen können?
Also wir können in der Tat sogar unser Gehirn trainieren. Es gibt eine Studie, die mir gerade dabei einfällt, da haben Hirnforscher mal geguckt, wie verändert sich eigentlich das Gehirn durch ständiges Lügen, und unser Gehirn gewöhnt sich in der Tat daran, wenn wir immer wieder lügen, und dann ist eben auch sowas wie Blickkontakt leichter, aber ein ganz entscheidender Punkt, fehlender Blickkontakt ist nicht entscheidend, um eine Lüge zu erkennen. Das glauben in der Tat 70% der Menschen. Das ist einer der großen Mythen, die sich ums Lügen und um die Erkennung von Lügen rankt. Aber das ist nicht das entscheidende Signal. Blickkontakt korreliert null, hängt null mit Lügen zusammen.
Ach, echt, ja?
Also,
okay.
Genau, das ist der.
Aber ich meine, es wäre ja naheliegend, weil es sozusagen eine Lüge bei ausreichender Selbstreflexion, man währenddessen weiß, dass man lügt, es eigentlich auch nicht richtig findet, es trotzdem tut und dann natürlich nicht so aufrichtig jemanden anschauen kann, als sei man ehrlich, oder?
Es ist genau, und das ist der Punkt. Es klingt so logisch. Ja, ich könnte das auch umdrehen. Ich könnte auch sagen, hey, vielleicht guckt dir ein Lügner auch mehr hin, weil er gucken möchte, ob ich die Lüge schlucke. Das heißt, man kann sich dem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln nähern, und deswegen haben das Forscher mal untersucht. Das ist jetzt eine große, große Meta-Analyse, die ich hier zitiere, mit über 100 Studien, die man zusammengefasst hat zum Thema Lüge. Und da kam raus, Blickkontakt hängt null damit zusammen. Manche gucken weniger, manche gucken mehr, bei anderen bleibt es gleich. Ergo, der Blickkontakt ist nicht entscheidend, um die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden.
Wir haben jetzt Ingrid bei uns. Morgen, Ingrid.
Guten Morgen.
Ingrid, Sie haben viele, viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, hinter der
38.
Bar. 38 Jahre. Und Sie sagen, mit so vielen, mit aber Hunderttausenden von Menschen, mit denen Sie da in Kontakt gekommen sind, die Sie vor sich hatten, Sie sagen, Sie erkennen, wenn jemand lügt. Woran?
Das hat jetzt nicht direkt mit der Lüge zu tun. Ich erkenne auch, wenn ich vor einem Menschen mich in Acht nehmen muss. Ich erkenne, das ist auch die Gestik spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich bin nach der Meinung, dass der Mund kann vieles machen, aber die Augen, wenn die nicht mitlachen, das sieht man, das ist ja auch schon eine Sache, das wurde ja auch schon in der Sendung gesagt, nebenbei ein sehr interessantes Thema. Ich habe manchmal Leute, wo ich richtig Angst habe vor dem Blick, wo ich sage, oh Gott, ich kriege eine Gänsehaut. Auch im Fernsehen sehe ich manchmal Blicke, oh Gott, mit dem möchte ich nicht auf der Straße begegnen.
Aber das heißt in Ihrer Erfahrung in der Gastro, dass Sie, ob jemand aufrichtig, höflich zu Ihnen ist, nett ist, es ernst meint, das haben Sie in den Augen gesehen?
Es ist zum Beispiel ein fremder Gast, der reinkommt. Der hat eigentlich einen abwesenden, also noch einen Blick, im Grunde genommen ist ihm das alles nicht so ganz geheuer. Und dann merkt man in seinen Augen, dass die Augen weicher werden, dass sie freundlicher werden. Er hat einen abwesenden Blick, so ein bisschen, was soll mich hier schon, wenn nicht, kann ich ja wieder gehen. Und wenn er länger bleibt, dann merkt man an den Augen, dass sie weicher werden, dass sie freundlicher werden.
Kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, was er bestellt hat jeweils, ne? Wenn es ja harte Getränke waren.
Das hat, glaube ich, mit den Getränken gar nichts zu tun. Also da achte ich denn gar nicht. Wenn sie auch nicht viel getrunken haben, dann braucht man auch nicht mehr auf die Augen zu achten. Aber das ist, wenn ein Gast auch neu ist. Bei den Stammgästen, die sind ja von vornherein, die kommen ja sowieso. Ich habe auch viel, dass ich Freunde gewarnt habe, schon wenn ich ihren neuen Partnern in die Augen gesehen habe, gesagt, du, vor dem würde ich mich ein bisschen vorsehen. Also ich traue dem nicht. Mhm. Und die nach Jahren zu mir gekommen, gesagt, du, hätte ich mal auf dich gehört. Mhm. Also, die Augen sagen mir, mit dem Mann möchte ich nicht, nichts zu tun haben.
Die Augen, die so viel dann doch sagen. Ingrid, danke schön für den Anruf und dass wir Ihre Erfahrungen aus 38 Jahren Gastro hören konnten. Tschüss.
Tschüss.
Dirk, jetzt haben wir hier eine Gemengelage. Also auf der einen Seite, das haben Sie ja auch schon gesagt, Politiker, Politikerinnen auf Wahlplakaten, man sieht, dass sie nicht mit den Augen lachen, wenn sie es nicht tun. Jetzt Ingrid, die sagt, sie hat bei Gästen gemerkt, ob die aufrichtig sind oder nicht, am Blick, sogar bei Männern, ob die was taugen oder nicht. Sie haben aber vorhin gesagt, also die Lüge, die erkennt man nicht am Blick oder am Blickkontakt. Was sagt uns das alles jetzt?
Genau, das ist gar nicht mal ein Widerspruch. Also der entscheidende Punkt ist das, was Sie gerade gesagt hatten, Ingrid, der Blick wird weicher. Und hier geht es gar nicht unbedingt um den Blickkontakt, sondern vielmehr darum, was die Muskeln um die Augen herum machen. Und das bestätigen in der Tat auch die Studien. Die Augenbrauen und die ganzen Augenmuskeln, die können wir motorisch, also bewusst, viel, viel schwerer steuern, als zum Beispiel den Mund. Also von daher kann ich das nur bestätigen aus meiner Erfahrung und auch aus der Forschung. Die Augen, die Muskulatur um die Augen, müsste man eher sagen, ist die, die uns am zuverlässigsten verrät, wie sich jemand fühlt und ob er die Sache wirklich ernst meint.
Mhm. Und merken wir jetzt dann daran doch die Lüge oder nicht? Woran merke ich jetzt, ob jemand lügt?
Das hängt jetzt extrem vom Kontext ab. Also wenn ich jetzt mal auf das Thema Lügen allgemein gehe, ist der entscheidende Punkt, und das war eben auch gerade in der Aussage von Ingrid drin, eine Veränderung, wir sprechen da von der sogenannten Baseline. Die Baseline ist das Normalverhalten, was wir zeigen im Alltag. Und der entscheidende Punkt ist, und ich rede hier von sogenannten Spots, Significant Points of Tellings, also Signalen, die mir was verraten, dass jemand zum Beispiel lügt. Und das ist im ersten Schritt zunächst mal ein Signal, was vom Normalverhalten abweicht. Also der Blick wird zum Beispiel auf einmal weicher oder der Blick wird auf einmal härter. Die Gestik wurde auch gerade angesprochen. Die Gestik wird auf einmal mehr oder die Gestik wird weniger. Und wenn ich das jetzt nicht durch den Kontext oder durch das, was derjenige gerade erzählt, durch die Situation erklären kann, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass derjenige vielleicht was verbirgt.
Dirk, Sie haben vorhin gesagt, die Augenmuskeln, die lassen sich so schwer kontrollieren und alle Muskeln rund um die Augen. Deswegen ist es für uns auch so schwierig, unseren Blick gewissermaßen selbst zu manipulieren, zu steuern, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und dazu passt wunderbar, was Nina schreibt. Und auch ich finde mich darin wieder. Nina schreibt uns nämlich, eine Freundin von mir hat einen sehr intensiven Blick. Sie meint es gar nicht böse, aber manchmal fühle ich mich von ihrem Blick regelrecht bedrängt, wie festgetackert. Nina fragt, wie lange sollte man sein Gegenüber anschauen, damit kein unangenehmes Gefühl entsteht. Und das kenne ich, darf ich vielleicht persönlich hinzufügen, weil mir oft Leute sagen, Mensch, bist du schlecht gelaunt oder bist du böse? Und es geht mir gar nicht so, aber mein Blick scheint es auszustrahlen.
Also das ist in der Tat eine ganz spannende Frage. Es hängt erstmal grundsätzlich vom Kontext ab. Stellen wir uns mal vor, wir sind im Fahrstuhl. Ja, wir fahren gerade in den 8. Stock. Der Fahrstuhl ist recht voll. Da ist schon eine Sekunde angucken fast zu viel und man fühlt sich irgendwie komisch. Wenn ich jemandem auf der Straße entgegenkomme, dann sind so, ja, 1-2 Sekunden normal. Wenn ich über die 2 Sekunden hinausgehe, dann denkt derjenige, hey, kennen wir uns irgendwoher? Ist irgendwas? Beim Flirten kann dem der Blickkontakt gar nicht lang genug sein. Da merkt man dieses Kribbeln, wenn man den Blick auffängt. Also es hängt extrem vom Kontext ab und natürlich auch von der Art des Blickes. Also entscheidend ist nicht nur die Dauer des Blickkontakts, sondern auch, lachen dabei die Augen, wenn derjenige mich anguckt? Oder guckt derjenige vielleicht ernst, konzentriert? Oder zeigt er sogar vielleicht den sogenannten stechenden Blick? Da sind die Augenbrauen leicht zusammengezogen und die Oberlider hoch. Das wirkt sofort sehr ärgerlich und böse. Und dann ist so 1-2 Sekunden Blickkontakt schon besonders stresserzeugend. Dazu gibt es noch Untersuchungen, dass sofort unser Stresssystem hochfährt, wenn wir auf diese Art und Weise angeguckt werden. Also es hängt extrem vom Kontext ab. Und ganz, ganz entscheidend ist auch, wie guckt derjenige mich an.
Mhm. Und was sagt Nina nun ihrer Freundin, die oft so böse guckt, obwohl sie es gar nicht meint und Nina sich festgetackert fühlt von dem Blick?
Ich würde das einfach ganz offen ansprechen. Ich würde einfach sagen, hey Mensch, wenn du mich so anguckst, dann fühle ich mich irgendwie wie festgetackert. Also meistens bringt das schon was, wenn man es einfach anspricht. Das gibt dem anderen auch ein Feedback. Und die spannende Frage, was Nina hier mal machen kann, ist mal darauf zu achten, was ist es genau? Ist es der Blickkontakt an sich oder ist es, dass die Freundin sie so ernst anguckt? Also was meint sie hier mit intensiver Blick? Es ist manchmal die Blickdauer, aber meistens doch eher die begleitende Mimik.
Dirk, also wir kommen in dieser Sendung immer wieder aufs Lügen. Das scheint eines der Dinge zu sein, was die Leute, und ich kann das total gut verstehen, wirklich interessiert, wenn es um Mimik geht, um Körpersprache, wie diese entschlüsseln, wie damit umgehen. Denn Christel hat uns geschrieben, tolles Thema, sagt sie. Meine Frage ist, als taktierender Lügner, wie bewusst setze ich beim Lügen meine eigene Körpersprache ein? Heißt für mich übersetzt, kann ich etwas tun, um glaubwürdiger zu lügen? Kann ja in manchen Lebenssituationen vielleicht nicht unwichtig sein.
Das ist natürlich eine wahre Zwickmühle, diese Frage.
Wollen Sie die Leute jetzt nicht zum besser Lügen animieren?
Genau, aber ich antworte natürlich trotzdem. Also das eine Wichtige, was ich wahnsinnig wichtig finde, um es mal vorab zu schieben, ich glaube, dass wir mehr emotionale Aufrichtigkeit miteinander brauchen. Und ich verstehe das Entschlüsseln von Körpersprache als ein Tool, um anderen Menschen auch zu helfen, emotional aufrichtiger zu sein, indem ich bestimmte Dinge zum Beispiel einfach anspreche. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Wir waren als Familie essen, da war meine Tochter noch ein bisschen kleiner, die kleinere von beiden. Und wir haben warmes Brotfeuer bekommen, bevor es losging. Und ich hatte wahnsinnigen Hunger. Jeder hatte aber nur ein so ein Brötchen bekommen. Ich hatte meinen schon aufgegessen, meine Tochter aber noch nicht. Ich gucke zu meiner Tochter rüber und sage, Schatz, darf ich vielleicht dein Brötchen haben? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, Papi. Und schüttelt ganz leicht den Kopf. Dann habe ich sie angeguckt und gesagt, bist du dir sicher? Und da sagt sie, können wir vielleicht noch eins bestellen? Und das sind so Momente, die ich meine, die uns helfen, anderen zu helfen, emotional aufrichtiger zu sein. Mhm. Und das Wichtigste ist, es gibt ja auch Situationen, wo wir im Positiven vielleicht auch mal flunkern wollen, ein Geburtstagsgeschenk zum Beispiel nicht verraten wollen oder so.
Ja, oder in beruflichen, Momente, in beruflichen Situationen, wo das vielleicht auch völlig legitim ist, die Unwahrheit zu sagen, zu seinem eigenen
Vorteil. Genau, weil es vielleicht auch wichtig ist, ne?
Ja.
Und ja, da würde ich immer gucken, ne? Aber also was ich dann empfehlen kann, ist wirklich bewusst ins Gefühl reingehen. Was die Körpersprache angeht, wenn ich die von außen manipulieren möchte, dann fällt es sofort auf. Ein Hinweis auf eine Lüge ist in der Tat die, es heißt so schön, die bemühte Verhaltenskontrolle. Also man merkt, jemand wird irgendwie steifer, die Körpersprache wird kontrollierter. Deswegen ist das ganz Wichtige hier, der Körper folgt immer der inneren Haltung. Das heißt, ich muss an meine eigene Lüge glauben, ich muss mich in den emotionalen Zustand versetzen und dann ist die Körpersprache von ganz alleine authentisch und konkret.
Ah, das ist ja wie ein Schauspieler, der versucht, wenn er beispielsweise auf der Bühne weinen soll, sich emotional in eine wirklich erlebte, besonders traurige Situation zu versetzen.
Exakt, exakt. Ja. Also letztendlich sind Schauspieler auch extrem gute Lügner. Es gibt nur einen Unterschied, sie kündigen es vorher an.
Dirk, wir kommen nicht raus aus der Nummer mit dem Lügen, mit dem wie könnte man sich und so weiter, denn C.F. so nennt sich der User, die Userin, schreibt uns, kann man die Augenmuskulatur so derartig überschminken, dass verräterische Reaktionen nicht mehr erkennbar sind? Herzlichen Dank. Wir haben vorhin schon über die Augenmuskulatur gesprochen. Sie haben gesagt, die kann man nur sehr schwer kontrollieren. Den Blick kann man schwer steuern. Kann man es nun über Schminke lösen?
Definitiv nicht. Schminke beeinflusst die Muskeln nicht. Die Muskelbewegungen sind hier entscheidend. Wir ziehen zum Beispiel kulturübergreifend die Augenbrauen Innenseiten hoch, wenn wir traurig sind. Wir ziehen die Augenbrauen zusammen, wenn wir uns ärgern. Wir ziehen die Augenbrauen hoch und zusammen, was sich dann in so einer Wellenform zeigt. Auch kulturübergreifend übrigens, wenn wir Angst haben, wenn wir uns Sorgen machen. Das Einzige, was hier helfen würde, was ich aber nicht empfehlen kann, ist Botox. Botox hemmt dann wirklich die Muskulatur, was aber dazu führt, dass man gar nichts mehr sieht. Und Studien zeigen zum Beispiel auch, dass Botox die Empathie hemmen kann, wenn es im Übermaß eingesetzt wird. Deswegen kann ich das hier nicht empfehlen an der Stelle. Also mit Überschminken geht es nicht.
Dann bleibt am Ende doch einfach man selbst zu sein und zu den Körpersignalen zu stehen, die man nun mal eben aussendet. Das ist ja eh ihr Credo, oder?
Richtig, genau. Mehr emotionale Aufrichtigkeit im Miteinander und auch nach innen. Natürlich ist hier nochmal die spannende Frage, welche Erfahrung hinter dieser Frage steht. Ich gehe davon aus, CF, Sie fragen das nicht ohne Grund. Und da wäre die spannende Frage, jetzt gibt es besondere Situationen, wo Sie merken, hey, da lesen mich andere, da möchte ich gar nicht, dass ich gelesen werde. Oder gibt es vielleicht Momente, wo jemand was interpretiert, wo sie sagen, hey, so fühle ich mich gar nicht. Das ist jetzt nochmal so die spannende Frage, welche Frage hinter dieser Frage steht. Also da gerne auch nochmal einfach in den Chat schreiben, dann können wir da nochmal ein bisschen vertiefen.
Dirk, wir haben einen Anruf bekommen von Vera aus Spandau und sie hat die starke Vermutung, dass ein naher Verwandter von ihr sehr, sehr nervös ist, weil er immer so hibbelt, aber er sagt nein. Wir hören mal, was Vera uns erzählt hat.
Was bedeutet es, wenn jemand ständig so mit dem Beinen wippt? Ich spreche jetzt hier von einem nahen Verwandten. Oder dann wird mit irgendwelchen Gegenständen, weiß ich nicht, der Löffel aus der Kaffeetasse oder so, wird dann rumgespielt und auf den Tisch raufgeklatscht und so. Also meiner Meinung nach ist es ja Nervosität. Wenn ich ihn dann drauf anspreche und sage, na sag mal, du bist doch nervös. Nee, ist er nicht. Aber das Bein wippt immer weiter.
Finde ich ein bisschen witzig. Er sagt, er ist nicht nervös, aber das Bein wippt immer weiter. Steht der Verwandte von Vera einfach nicht zu seiner Nervosität oder kann das tatsächlich auch was anderes sein?
Das kann in der Tat beides sein. Das ist ganz spannend an der Stelle. Also grundsätzlich ist es so, dass sowas wie mit einem Löffel spielen, mit einem Kugelschreiber spielen oder auch das Beinwippen, das sind sogenannte Beruhigungsgesten, die in der Tat anzeigen können, dass jemand gerade Stress spürt. Aber Wenn es sich jetzt in der Baseline, also im Normalverhalten der Person zeigt, dann verrät es weniger über den aktuellen Zustand als mehr über die Persönlichkeit der Person. Also da müssen wir immer gucken. Wenn jemand ein Signal wie ein Beinwippen immer zeigt, dann verrät es weniger über zum Beispiel Stress, sondern mehr über die Persönlichkeit. Mhm. Könnte in dem Moment heißen, dass es vielleicht jemand ist, und das ist jetzt ganz schwer an einem Signal abzulesen, da brauche ich immer so eine ganze Reihe an Signalen, aber es könnte sein, dass das jemand ist, der eher proaktiv ist, also will heißen, dem es schwerer fällt, rumzusitzen, der jemand ist, der eher gerne in Bewegung ist und Dinge tut. Und dann könnte sich eben diese Handlungsenergie über die Körpersprache den Weg nach außen bahnen. Wenn jetzt aber, und das jetzt mal für alle anderen auch, wir in einem Gespräch sind und plötzlich kommen wir zu einem Thema und derjenige fängt an, mit dem Bein zu wippen, nimmt den Löffel aus dem Kaffee und fängt damit an, rumzuspielen, ja, dann ist das ein Hinweis auf Stress.
Also Veras Bekannter sagt sehr wahrscheinlich die Wahrheit, der ist nicht nervös, der ist einfach so ein aktiver Typ, der diese Bewegung als Ausgleich braucht. Dirk, wir haben vorhin über die hibbelnden Beine gesprochen und Sie haben gesagt, es muss bei jemandem, der sowieso so ein proaktiver Mensch ist, nicht unbedingt auf Nervosität hinweisen. Das ist ja schon mal so ein Mythos, der damit so ein bisschen geklärt ist. Ich würde gerne nochmal über die verschränkten Arme sprechen, denn die verschränkten Arme bedeuten ja im Allgemeinen oder glaubt man zumindest Verschlossenheit oder Desinteresse, ne, oder eine gewisse Unsicherheit und so. Ich merke das bei mir selbst manchmal, dass ich in Gesprächen bin, dann merke ich verschließe jetzt die Arme und öffne sie bewusst wieder, weil ich denke, nee, ich bin doch eigentlich gerade ganz offen und ganz locker. Ich möchte nicht diesen Eindruck vermitteln, jetzt verschlossen zu sein. Was steckt hinter den verschränkten Armen?
Die verschränkten Arme sind in der Tat auch einer der großen Körpersprache-Mythen, wo viele denken, hey, das zeigt doch Ablehnung. Und das ist in der Tat nicht so. Verschränkte Arme stehen zunächst mal für Abschottung. Und jetzt denkt der ein oder andere wahrscheinlich auch, Abschottung ist doch das gleiche wie Ablehnung. Aber nicht ganz. Also es kann in der Tat sein, ich höre dir gerade zu, verschränke die Arme dabei, weil ich mich den Argumenten, die mein Gegenüber mir zeigt, verschließe. Also ich bin verschlossen. Aber verschränkte Arme können genauso gut auch bedeuten, ich finde es gerade so derart interessant, dass ich mich damit abschotte vor allen Störeinflüssen von außen, von Nebengeräuschen. Und dann könnten verschränkte Arme hier vielmehr darauf hindeuten, dass ich gerade besonders interessiert bin. So, das heißt, daran sehen wir schon mal, es kann beides bedeuten. Entscheidend ist hier die Mimik, zeigt die Mimik mir Ablehnung oder Interesse. Aber, Hendrik, Sie haben eine Sache völlig richtig gemacht aus meiner Sicht. Was wir nicht vergessen dürfen ist, verschränkte Arme wirken auf unser Gegenüber ablehnend, weil eben viele denken, es ist Ablehnung. Deswegen ist es gar keine schlechte Idee, die Arme bewusst zu öffnen, damit der andere das auch versteht. Weil das eine ist immer die Wirkung und das andere ist, was es mir über das Gegenüber verrät. Was ich noch sagen wollte, war, dass wir manchmal auch einfach nur die Arme verschränken, weil es bequem ist, genauso wie das Beine überschränken. Also wir müssen uns auch davor hüten, Körpersprache überzuinterpretieren, sondern immer das Gesamtbild der Gesamtkörpersprache quasi im Blick haben. Und hier ist besonders die Mimik ganz, ganz wichtig.
Okay, ich wollte gerade sagen, dass wenn mir ein Mimik- und Körpersprachenexperte sagt, wir sollten die Körpersprache nicht überinterpretieren, dann gräbt er sich ja sozusagen selbst das Wasser ab. Also ich meine, und wenn Sie sagen, die Mimik, das ist das, worauf wir achten sollten, was ist denn was? Also wir haben ja jetzt schon gelernt, dieses Beinehibbeln, das muss nicht unbedingt was bedeuten. Den Blick kann man nicht steuern, weil die Augenmuskulatur gar nicht so ansprechbar ist vom Gehirn. Was ist denn was, wo wir auf jeden Fall sagen können, ja, das ist wichtig, da achte mal drauf.
Also wenn ich jetzt auf die Emotionen gehe, ne, also ich sag mal, ich nehme noch mal das Beinwibbeln, das verrät mir schon was, ich muss nur wissen, was. Einmal Persönlichkeit oder eben Emotion. Und wenn es um die konkreten Emotionen geht in dem Moment und ich möchte Ablehnung zum Beispiel erkennen, dann sind die sogenannten Mikroexpressionen spannend. Das sind Expressionen, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen. Ich gebe ein Beispiel für Ablehnung. Ein Einpressen einseitig eines Mundwinkels kann Verachtung bedeuten, Missachtung oder auch Skepsis. Oder ein ganz kurzes Hochziehen der Oberlippe oder Rümpfen der Nase, was wirklich schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huscht, das kann mir verraten, dass jemand Ablehnung spürt.
Oh, da muss ich aber genau aufpassen, ne, bei 500 Millisekunden. Aber das kriege ich mit.
Das ist schnell. Das ist ganz schön schnell.
Okay. Ja, das ist interessant. Das ist einseitig, ich habe das gerade versucht, das einseitig den Mundwinkel ein bisschen, also mit Absicht das mal zu machen, das ist gar nicht so einfach.
Nee, das ist in der Tat nicht einfach, weil es wird meist unbewusst gesteuert.
Dirk, uns hat Brigitte angerufen und Brigitte hat einen Bekannten, der guckt auf Fotos immer gleich. Und Brigitte vermutet, da stimmt doch was nicht.
Was kann man daraus lesen, wenn jemand auf Bildern immer gleich schaut? Ich vermute das, dass das auch nicht ganz, vom Inneren herkommt. Dass das immer so ein bisschen nach außen gestellt wirkt.
Ehrlich gesagt, da habe ich persönlich noch nie drüber nachgedacht, wenn jemand immer gleich guckt auf Fotos, dass da vielleicht etwas gestellt ist oder etwas nicht stimmt. Aber jetzt, wo Brigitte das so sagt, kann da was dran sein? Hat er ein dunkles Geheimnis, der Bekannte, oder will etwas nicht preisgeben?
Da haben Sie natürlich völlig recht, Brigitte. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, zum Schutze Ihres Bekannten, das machen wir alle. Wir verbergen auf Fotos fast immer unsere aktuelle Stimmung. Es gibt ganz viele Menschen, die haben so eine typische Fotomimik, die sie immer bei einem Foto aufsetzen. Ja, davon ausgeschlossen sind jetzt mal Schnappschüsse. Und das Gleiche gilt eben auch für Politiker zum Beispiel. Da brauchen wir nur mal auf die Wahlplakate gucken. Da haben Politiker auch meist so ihre typische Wahlplakatsmimik, die aufgesetzt wird.
Jetzt würde ich denken, Politiker werden ja auch mit Absicht fotografiert, um etwas ganz Bestimmtes auszustrahlen. Wir als Privatleute und Amateure gucken ebenso, wie wir gucken.
Genau, nicht? Also ich sag mal, ein Foto ist trotzdem immer Inszenierung. Das ist auf dem Plakat natürlich völlig richtig. Da bin ich bei Ihnen, Hendrik, nochmal professionalisiert, bewusst gemacht, um natürlich auch einen Appell damit auszusenden, eine Botschaft auszusenden. Mhm. Trotzdem achten wir natürlich auch alle auf Privatfotos darauf, dass wir uns so darstellen, wie wir gerne wirken möchten.
Ich finde aber, ein wesentlicher Unterschied ist, dass wir auf Privatfotos ja oft lächeln, auch wenn wir gar nicht gut drauf sind. Und wenn ich jetzt mal so überlege, welche Wahlplakate habe ich gesehen in den letzten Tagen und Wochen, so ein richtig breites, strahlendes Lächeln ist eigentlich bei den wenigsten Politikerinnen und Politikern zu sehen, oder täusche ich mich da?
Das ist in der Tat bei den wenigsten zu sehen. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Ich habe jetzt ein Plakat gerade im Kopf, das ist so eine ganze Plakatreihe. Da sieht man eine Dame, die eigentlich immer auch wirklich echte Freude zeigt, wo die Augen mitlachen, auch wo viel Blickkontakt da ist mit jemandem auf dem Plakat oder dann entsprechend mit demjenigen, der sich das Plakat anschaut. Und das ist jetzt so die Frage, was möchte ich eigentlich vermitteln? Sympathie oder Kompetenz?
Warum nicht beides?
Das widerspricht sich teilweise von den nonverbalen Signalen. Das ist die Herausforderung. Also Sympathie entsteht im Kern durch Ähnlichkeit. Ja, wir vermitteln Nähe, zum Beispiel Sympathie über einen Wahlplakat, wenn da drauf ein Lachen zu sehen ist, die Augen strahlen. Aber ich mache hier mal kurz die Brücke zum Bewerbungsfoto. Mhm. Das ist dann schön, da versteht man das sehr schnell. Wenn ich auf einem Bewerbungsfoto total lache mit offenem Mund, dann wirkt das wahnsinnig sympathisch, aber nicht sonderlich kompetent. Und die Frage ist jetzt, wofür bewerbe ich mich? Für den Kundenservice, dann ist das super. Das zeigt, hey, ich kann gut mit Leuten. Wenn ich mich als Führungskraft zum Beispiel bewerbe, dann könnte ein leichtes Lächeln, also ein bisschen ernsterer Gesichtsausdruck, ganz wichtig sein, um auch meine Führungsstärke zu demonstrieren. Und deswegen braucht es genau beim Lächeln immer so ein Stückchen die Balance. Das, was sympathisch wirkt, wirkt manchmal nicht sonderlich kompetent. Ja, also ein Blickkontakt mit einem Lachen wirkt sympathisch, aber verrät mir noch nichts darüber, wie kompetent die Person ist. Wenn ich hingegen auf dem Wahlplakat jemanden sehe, der gerade in einem dunklen Raum sitzt, nach unten guckt, gerade am Schreiben ist, arbeitet, und es sind eher so dunkle, kontrastreiche Farben, dann sehe ich, wow, da ist jemand richtig beschäftigt, da ist jemand kompetent. Aber in dem Moment fehlt eben der Blickkontakt und das Lachen und damit die Sympathie.
Wobei man dann sagen muss, wir reden jetzt über Inszenierung, wir reden über die Gesichtsausdrücke, wir reden nicht darüber, ob nicht ein Mensch trotzdem auch gleichzeitig sympathisch und kompetent sein kann. Ne?
Richtig, das ist ganz wichtig. Wir reden nur über die Inszenierung, wir reden nur über die Wirkung gerade, nicht über das wirkliche Sein. Das ist ganz wichtig, wenn man hier den Unterschied macht.
Die Experten auf RBB 88.8 mit dem Mimik- und Körpersprachenexperten Dirk Eilert und mit eben diesem Thema und mit einem Anruf von Niki.
Ja, hallo. Ich hätte auch mal eine Frage an den Experten. Und zwar haben wir zwei Bekannte im Familienkreis, die nie wirklich Blickkontakt suchen, nur ganz kurz immer und danach, also auch bei einer Begrüßung oder so, nur kurz in die Augen schauen und dann eigentlich auch während des Gesprächs oder so nie wirklich einen in die Augen schauen, gleich wieder wegschauen. Und da fragen wir uns, woran das wohl liegt.
Dirk, die Frage an Sie. Bekannte, die den Blickkontakt nicht halten, was kann das sein? Ist das unhöflich? Ist das unsicher? Was ist das?
Also wenn es sich wirklich als Muster zeigt, dann kann es in der Tat auf Unsicherheit, auf eine Schüchternheit hinweisen. Auch Menschen, die ja gar nicht dominant wirken wollen, sondern ja, sich eher ein bisschen ein Stückchen kleiner machen innerlich als der andere, die gucken auch eher mal weg.
Ich finde, man erlebt das manchmal auch bei Leuten, die betteln, die nach Geld fragen, die dann nicht in die Augen schauen. Das ist dann was Ähnliches, ne?
Ja, das ist eine Beschwichtigungsgeste. Damit macht man sich quasi kleiner, weil andersrum könnte man sagen, ein sehr harter Blickkontakt, den ich die ganze Zeit halte, sehr intensiv, der wirkt eben sehr, sehr dominant auf den anderen. Und deswegen, wenn wir es umdrehen, ist das eben auch ein Beschwichtigungssignal, was mich ein Stückchen kleiner macht.
Dirk, wir haben über unseren Chat rbb888.de eine Frage bekommen von Max an Sie. Ganz knapp, aber wichtig, denn Max schreibt, kann Herr Eilert was zum berühmten Pokerface sagen? Gibt es das? Und wir haben gerade hier in der Redaktion, als die Musik lief, auch schon diskutiert, gesagt, Mensch, hätten wir gerne so ein Pokerface? Ist das schwer? Kann man das lernen? Was ist mit diesem ja unbewegten Pokerface, was so gar nicht auf irgendwas reagiert?
Also die kurze, knackige Antwort auf die Frage, gibt es das, wäre nein.
Und vielen Dank, nein? Dirk Eilert.
Und jetzt wäre natürlich die spannende Frage, warum? Der entscheidende Punkt ist, unsere Mimik wird dual gesteuert. Das heißt, das kennen wir aus der Schule noch, einmal lachen wir, obwohl wir gar nicht lachen wollen. Das heißt, die Mimik lacht uns quasi. Und auf der anderen Seite können wir auch ganz bewusst, um jemanden zu begrüßen, bewusst die Mundwinkel hochziehen. Das heißt, wir haben einmal eine Steuerung im Gesicht über das limbische System, also emotional unbewusst, und auf der anderen Seite eine Steuerung über die motorischen Bereiche im Gehirn, also sozial bewusst. Mhm. Aus sozial bewusster Sicht können wir sagen, ja, es gibt das Pokerface, aus limbischer Sicht nicht. Der Trick ist hierbei, auf den Zeitraum in den ersten 500 Millisekunden zu achten. Mhm. Erst ab 500 Millisekunden können wir unser Gesicht bewusst beeinflussen und davor zeigen sich unsere wahren Gefühlsregungen eben über sogenannte Mikroexpressionen.
Das hatten wir ja vorhin schon mit den Mikroexpressionen in den 500 Millisekunden. Und da hatte ich ja auch schon Zweifel, dass man jetzt als Gegenüber, sei es beim Pokerspielen oder wo auch immer, das erkennen kann. Also für so eine winzige Regung, die da übers Gesicht huscht, so stelle ich mir das dann vor.
Genau, es ist wahnsinnig schnell. Also wir blinzeln zum Beispiel circa 200 bis 300 Millisekunden. Das heißt, es ist wahnsinnig schnell. Aber das Interessante ist, ich mache das gerne in meinen Seminaren. Ich zeige da eine Folie und da ist ein Wort versteckt. Und dieses Wort lasse ich für 100 Millisekunden kurz einblenden. Und dann ist es sofort wieder raus. Mhm. Und dieses Wort erkennt jeder im Raum. Das heißt, das Problem ist nicht, dass wir das Wort nicht sehen würden, also dass unser Gehirn nicht so schnell ist mit den 100 Millisekunden. Danach mache ich das gleiche Experiment nochmal, aber zeige ein japanisches Schriftzeichen. Und das sieht dann keiner, also zumindest kann es keiner entschlüsseln und keiner wiedergeben. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, wir müssen unser Gehirn an die richtigen Signale gewöhnen. Und wenn ich das ein bisschen trainiere, zu wissen, wie sieht Ekel aus, wie sieht Ärger aus, wie sieht Trauer aus, dann kann mein Gehirn das auch wahnsinnig schnell erkennen. Dann reichen 100 Millisekunden aus.
Okay, also ich kann mich so trainieren, dass ich diese Mikroexpressionen wahrnehme, auch ein Pokerface in den ganz ersten Momenten entschlüssle, aber andersrum kann ich das Pokerface nicht so perfekt trainieren, dass ich es mir ja für die gesamte Dauer anlegen kann, denn am Anfang macht mir das limbische System da einen Strich durch die Rechnung.
Exakt, weil wir sind, und das ist gut so, wir haben ja eine mimische Muskulatur, wir sind ja emotionale Wesen, wir haben eine Mimik, damit andere sehen, wie es uns geht. Das war in der Evolution wahnsinnig wichtig.
Die Experten haben sich mit dem Thema Mimik und Körpersprache beschäftigt, wie man nonverbale Signale besser versteht, besser entschlüsselt. Dirk Eilert ist und war unser Experte. Und Dirk, wissen Sie, was wir uns hier in der Redaktion zwischendurch gefragt haben, ist, ich meine, man kennt Sie aus dem Fernsehen, Sie schreiben Bücher, Sie gelten als einer der Mimikexperten in Deutschland. Die Leute kennen Sie diesbezüglich. Wie begegnet man Ihnen eigentlich? Haben die Leute nicht immer das Gefühl, oh, bei dem muss ich auch vorsichtig sein, der weiß ja sofort, wie ich drauf bin, was ich fühle, was ich denke, wo meine Unsicherheiten sind, der kann mich komplett dechiffrieren.
Also zum einen, die meisten vergessen anscheinend, was ich beruflich mache, wenn sie sich mit mir treffen. Wenn man natürlich gerade ein Interview zu dem Thema macht, dann merke ich das schon manchmal. Und ich würde auf die Frage mit einer kleinen Anekdote antworten wollen, und zwar mit dem Moment, der für mich eine entscheidende Wende im Leben gebracht hat, der mich nämlich zu dem Thema gebracht hat oder dazu geführt hat, dass ich noch tiefer eingestiegen bin, und das war 2004. Ich bin ja auch als Traumatherapeut tätig und es war die vierte Sitzung und diese Traumapatientin kam zu mir und wir haben uns hingesetzt und ich frage sie, wie geht es Ihnen heute? und sie guckt mich an und sagt, mir geht es gut und zieht dabei für einen Bruchteil von einer Sekunde die Augenbrauen innenseiten hoch. Ich kannte mich damals noch nicht so in der Tiefe aus wie heute, war aber irritiert und dann gucke ich sie an und sag, sind Sie sicher? Und sie sagt ja und zieht wieder die Augenbrauen innenseiten hoch. Und dann habe ich gefragt, beziehungsweise gesagt, ich habe das Gefühl, dass Sie, und das kommt bei mir an, irgendwie tief verzweifelt sind. Und dann brach sie in Tränen aus und gestand mir, dass sie gerade überlegt hat, sich das Leben zu nehmen. Und das war, ist heute noch ein wahnsinnig berührender Moment für mich, der mir aber auch ja ein Stückchen Ehrfurcht gibt, weil ich rückwärts denke, was wäre passiert, wenn ich diesen Moment, dieses Signal nicht gesehen hätte. Und es gibt im Afrikanischen eine Grußformel, die heißt Saubona. Das heißt so viel wie ich sehe dich. Ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen und mit deinen Hoffnungen. Und das ist für mich die Haltung hinter der Körpersprache. Das ist das, worum es für mich wirklich geht, andere Menschen als Lebewesen zu sehen, anderen mit Empathie zu begegnen, nicht zu denken, ich will dich durchschauen, sondern zu denken, ich will dich verstehen. Und ich glaube, das spüren dann Menschen, wenn sie mit mir sprechen. Und das entspannt dann auf der anderen Seite auch wieder.
Mimik- und Körpersprachenexperte Dirk Eilert, herzlichen Dank für den Besuch via Leitung in unserer Sendung. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Tschüss.
Danke, Hendrik. Tschüss.
Mein Name ist Hendrik Schröder. Ich hoffe, Sie hatten gewinnbringende 3 Stunden. Bis demnächst. Ciao.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.